Warum soll es eigentlich unumgänglich sein, immer mal wieder krank zu werden? Warum muss ich mich nachmittags groggy fühlen, manchmal schlecht schlafen und unterm Strich, wenn ich Fokus brauche, ihn nicht haben? Genau die Fragen habe ich mir am Anfang meiner Selbstständigkeit vor über 7 Jahren gestellt, weil ich halt gemerkt habe, wie meine tägliche Form, meine Energie, mein körperliches Wohlbefinden maßgeblich bestimmend dafür waren, wie ich umsetzen konnte und welchen Erfolg ich habe. Und deswegen habe ich mich schon früh damit beschäftigt und bin heute froh, einen ganz besonderen Gast im Podcast zu haben, nämlich einen Arzt. Und nicht irgendeinen Arzt, sondern Dr. Peterson, der eine Familienpraxis in der 3. Generation mittlerweile führt und einen ganz besonderen Fokus hat, nämlich Salutogenese. Wir werden da gleich tiefer einsteigen, aber kurz vorweggenommen, es geht nicht darum, irgendwelche Symptome kurzzeitig zu bekämpfen, sondern sie an der Wurzel aufzulösen bzw. dafür zu sorgen, dass sie nie auftreten. Das ist der Fokus auf Gesundheitsförderung und Performance Steigerung. Und deswegen unterhalten wir uns über ganz bestimmte Sachen, die du einfach in deinen Alltag integrieren kannst, von Sport und Schlaf bis hin zu Nahrungsmitteln und welches eine Nahrungsmittel er eigentlich im Grunde jeden Tag zu sich nimmt, um sicherzustellen, dass es ihm gut geht unterm Strich. Es wird eine ganzheitliche Perspektive mit ein paar überraschenden Insights und ich freue mich schon zu hören, was du mitnimmst. Kurz vorneweg, unter diesem Video findest du eine kleine Umfrage, die du ausfüllen kannst, um mehr Informationen zu diesen Gesundheitsthemen zu bekommen. Kostenlos, unverbindlich, wird nichts verkauft, kannst du auch anonym machen, aber jetzt erstmal zur Episode. Ja, Freunde, heute habe ich nicht keinen neben mir, sondern jemand ganz Besonderen, und zwar Dr. Michael Tobias Peterson, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Und da wir uns jetzt schon ein bisschen persönlich kennen, würde ich auch zum respektvollen Du hier übergehen in diesem Podcast.
Auf jeden Fall.
Und wir werden uns mal anschauen, was ja in unseren Körpern eigentlich so passiert, was ja maßgeblich bestimmt, welchen Fokus wir haben, welche Energie wir haben, wenn wir an Dingen arbeiten, die uns wichtig sind, wie eben die Selbstständigkeit, Kundengewinn, Gespräche mit anderen Leuten. Insofern danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein und ja, freue mich auf die nächste Stunde, sage ich mal.
Du hattest ja, als du reingekommen bist, direkt gesagt, ah, warte mal, ich habe das richtige Wasser hier. Was würdest du sagen, ist jetzt St. Leonhards Quelle? Also habe ich mir auch mal auf Empfehlung hergeholt, deswegen, das ist das Einzige, das wir im Büro haben, weil so direkt da reinzusteigen. Was macht das jetzt besonders oder warum sagst du, was macht ein gutes Wasser aus und warum ist das eins?
Ja, Wasser an sich ist eine Philosophie, die viele Bücher füllt und ja, auch viele schlechte Bücher. Und deswegen habe ich mich selber auch damit beschäftigt, aber es ist auch bei uns schon Familientradition. Das heißt, bei uns ging es immer darum, welches Wasser gerade so das beste Tafelwasser ist und was wir auch unseren Patienten empfehlen können. Und da ist im Endeffekt in den letzten Jahren eigentlich die St. Leonhardsquelle aufgekommen, weil es hier um aktives Wasser geht. Und zwar ist das der Hintergrund. Das heißt, Wasser, das wirklich in Bewegung war, und zwar in natürlicher Bewegung durch Flussbett etc. und nicht mehrfach bearbeitet ist oder sogar noch mit Zusätzen versehen ist. Und da gibt es gute Daten zu, dass das besser vom Körper verstoffwechselt wird. Und was auch immer wichtig ist beim Wasser, ist natürlich, was ist alles drin? Das heißt, haben wir viel Natrium, viele Mineralien oder fast gar nichts mehr. Es gibt wirklich Wasser, die viel beworben werden, auch viel verbreitet sind. Ich sag mal, sowas wie San Pellegrino kennt jeder. Sehr teures Wasser, aber von der Qualität eigentlich sehr schlecht, muss man sagen.
Ja, okay, das meint man gar nicht so. Das ist dann halt gutes Marketing an der Stelle.
Absolut. Also wirklich gutes Marketing.
Ja, das ist, was du serviert bekommst in einem guten Restaurant. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Restaurant St. Leonhards bekommen.
Nee, das kriegt man auch
nicht. Ich komme tatsächlich aus der Region bei Rosenheim, da unten, wo das hergestellt wird. Du hast gerade ein Wort gesagt, um da kurz einzuhaken. Ich glaube, ich werde ganz viel nach Definition bei manchen Sachen fragen, weil man hört so verstoffwechselt. Du sagst, das Wasser wird leicht verstoffwechselt vom Körper. Was heißt das eigentlich?
Ja, das heißt im Endeffekt, unser Stoffwechsel ist das, was jeden Tag milliardenfach in jeder einzelnen Zelle stattfindet. Das heißt, Austausch von den lebenswichtigen Mineralien, aber auch Vitaminen, Nährstoffen, die wir aufnehmen. Und bei Wasser ist es genauso. Also wenn wir einen Apfel essen, wird der verstoffwechselt, das heißt im Darm verarbeitet und dann die Bestandteile, die wir brauchen, im Idealfall aufgenommen. Leider auch die, die wir nicht brauchen. Da geht es aber eher um ungesunde Ernährung. Und beim Wasser ist das genauso. Und das wird oft vergessen, dass auch wenn ich Wasser trinke, der Körper manche Wässer gut verstoffwechseln kann und andere eben nicht so gut. Das heißt, dass wenn wir hohe Salzanteile zum Beispiel haben, also das Natrium steht da immer drauf, ganz kurz, also auf der Tabelle ist das mit Na abgekürzt, die Chemieunterricht nicht so intensiv genossen haben. Und da ist das so, dass das Wasser dann, weil Natrium zieht Wasser, zum Teil sogar den Körper entwässern kann. Und dann kriegt man allein durch das falsche Wasser auch mal Probleme mit dem Stuhlgang oder ähnliches. Und deswegen ist es so wichtig, auch aufs Wasser zu achten.
Also quasi, wenn etwas nicht gut verstoffwechselt wird, dann bleibt das im Körper hängen.
Ja.
Und kostet mehr Energie, das dann zu verarbeiten, als wenn es sauber durchlaufen kann.
Ja, so kann man es pauschal sagen. Oder es läuft einfach durch und hat überhaupt keinen Wert. Das gibt's auch. Genauso wie bei Lebensmitteln gibt es das eben auch beim Wasser.
Okay. Ich glaube, ich war so zum Frühlingsanfang dieses Jahres erstmal bei dir in der Praxis. Bin auch über Empfehlungen draufgekommen, weil ich nach was ganz Bestimmtem gesucht hatte. Nach dem Stichwort Salutogenese. Also, möchtest du kurz erklären, was bedeutet Salutogenese und warum ist das nicht so bekannt überhaupt?
Ja, Salutogenese ist eigentlich ein Begriff, den es schon lange gibt, aber der lange, sage ich mal, nur in kleinen Zyklen diskutiert wurde und in den letzten Jahren dann doch immer mehr an Bekanntheit erlangt hat. Das sieht man daran, dass du es quasi gesucht hast, gezielt. Und im Endeffekt geht es bei der Salutogenese darum, man kann es pauschal so ein bisschen einfacher ausdrücken, um dem Körper die Chance geben zur Selbstheilung. Das ist sozusagen die Überschrift. Das wird je nach Kollege oder auch Kollegin verschieden ausgelegt, aber im Allgemeinen heißt es, dem Körper eher Unterstützung für die Gesundheit zu geben, anstatt einfach nur die Problematik oder die Erkrankung symptombehaftet zu therapieren. Und das führt dazu, dass wir das in der Praxis eben in unseren Praxisnamen, also Salutomed, integriert haben. Med für Medizin, weil das ist ein wichtiger Bestandteil, aber eben vor allen Dingen Salutogenese, deswegen steht die auch vorne, dem Patienten vor allen Dingen und dem Körper die Chance zu geben zur Selbstheilung, zu einem gesunden Lebensstil, egal in welchem Alter.
Und warum ist das eine Sache, die vergleichsweise weniger bekannt ist? Also wenn es geht ja um Gesundheitsförderung und gar nicht erst krank zu werden und so seine Leistungskraft auch schon vorweg zu steigern und nicht erst zum Arzt zu gehen, wenn man sagt, okay, ich habe Rücken, ich habe Bauch, ich habe was auch immer. Warum ist es so vergleichsweise weniger bekannt?
Das liegt, glaube ich, daran, dass wir damit groß geworden sind, dass wir erstens erstmal gar nicht zum Arzt gehen oder wenn es halt dann zu spät ist. Mhm. Und dann ist so langsam aufgekommen, okay, Prävention, dieser Begriff wird mittlerweile ja auch sehr inflationär benutzt oder ganzheitlich. Ja. Mittlerweile kann eine Waschmaschine ganzheitlich sein. Also jedes Unternehmen wirbt damit.
Ja.
Aber
nachhaltig noch ein großer.
Ja, nachhaltig. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Aber im Endeffekt, wenn man den Menschen wirklich auch als Arzt helfen möchte, dann muss eigentlich das Thema sein, wie kann ich den Gesundheitszustand, der gerade gut ist, auch erhalten? Und warum, um zu der Frage zurückzukommen, warum das nicht so bekannt ist, ist leider auf der einen Seite, weil es oft Zeit kostet. Das heißt, Ärzte oder auch Therapeuten haben die Zeit einfach nicht. Und zweitens, weil es zum Teil auch eine hohe Compliance, das heißt, dass der Patient mithilft und mitwirkt, erfordert. Und man muss ja auch sagen, ich erlebe das auch, das ist zwar nicht häufig, aber das gibt es, dass Patienten sagen, nee, ich habe keine Lust auf diese ganze Ernährungsumstellung und sozusagen, geh mir weg damit, ich brauche Ibuprofen dreimal eine und dann bin ich happy. Und dann sage ich, kann man machen, aber dann zahlt man irgendwann die Quittung und die kommt, früher oder später, immer.
Wer sind dann so die Leute, die das in Anspruch nehmen, die da zu dir kommen?
Also wir haben wirklich ein ganz breites Feld von, ich sag mal wirklich neugeboren bis 104 ist meine älteste Patientin.
Wow.
Und
ist auch.
Ja, ist. Ja, ist. Und sieht auch noch so aus, als wird es noch erstmal so bleiben. Und das sind eben von Familien, die sagen, wir wollen das, was unsere Eltern uns nicht beigebracht haben, unseren Kindern aber weitergeben. Ich habe gerade wirklich einen großen Patientenstamm im Bereich Familien, so Mitte 30, 2, 3 Kinder. Und die sagen, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr als nur Standard-Kinderarztprogramm, Impfung nach Schema und wenn mal Husten ist, dann zu Hause bleiben. Und da können wir wirklich auch mit großer Erfahrung aufwarten. Wir sind jetzt, also ich bin die dritte Generation bei uns in der Praxis und über jetzt letztes Jahr 70 Jahre ist da sehr viel an Erfahrung und gleichzeitig auch Qualität entstanden in Begleitung von Patienten, die sagen, hey, ich will einen gesunden Lebensstil haben und ich will auch Leistung bringen. Und da auch haben wir häufig Patienten, die kommen zu mir und sagen, ich muss Leistung bringen, ich bin Anfang 30, Mitte 20, ich habe ein Unternehmen oder ich bin angestellt, aber ich will Karriere machen und ich kann nicht immer krank sein. Und nur weil mein Kind in der Kita jedes Mal einen Infekt mitbringt oder weil meine Kollegen krank sind, muss es nicht jedes Mal mich erwischen. Und da kommen wir dann aufs Spiel.
Ja, es gibt halt häufig Sachen, wo man sagt, ja, das ist normal, das nehme ich so hin. Und ich hatte mich auch mit dem Thema beschäftigt und bin zu dir gekommen, weil als Selbstständiger jetzt seit 7, 8 Jahren sowas, habe ich mich halt schon länger damit beschäftigt, okay, wie kann ich wacher sein, wie kann ich fokussierter sein, warum werde ich schlapp nachmittags und müde oder warum kann ich manchmal nicht schlafen oder wie kann ich einfach nach Möglichkeit immer mit vollem Fokus dabei sein. Und dann bleibt mir halt davor nichts anderes übrig, als auf YouTube zu gucken und zu gucken, okay, was ist ein Hack hierfür, was ist ein Hack dafür. Und da kriegt man an jeder Ecke halt irgendeine Empfehlung, hat letztlich eine Liste von 20 Supplements, die man nehmen soll.
Ja, genau.
Und wir können auch über ein paar meiner Sachen reden. Also eine Sache, die zum Beispiel ja gesagt wird, ist Vitamin D, Vitamin D3. Mhm. Und ich hatte ja, ich weiß nicht, ob das häufig vorkommt, aber ich hatte ja eine extreme Vitamin D3-Überdosis. Wir haben ja ausführliche Körpertests bei mir gemacht.
Ja.
Und da war viel zu viel da. Also da muss man sich sonst sehr stümperhaft viel zusammenstöpseln. Aber die kriegt man halt eine ordentliche Auswertung, wenn man das mal macht.
Ja, und das ist Teil unseres, sage ich mal, unserer Betreuung der Patienten. Wir sagen eben, bitte nicht einfach nehmen, weil man glaubt, dass es hilft, sondern es gibt für alles eigentlich Parameter. Und es ist interessant, ich habe Leute, die sind sehr strukturiert, sehr erfolgreich und bei allem wird jedes Mühe auf die Waagschale gelegt. Ein schönes Beispiel, ich habe einen Pferdezüchter und seine Pferde bekommen Akupunktur, Osteopathie, Physiotherapie, wenn die Muskelverspannung haben. Und er ist gekommen mit Rückenschmerzen und hat zu mir gesagt, er hat keine Zeit, er braucht Schmerzmittel. Und ich sage, Moment mal, was ist denn so mit Osteopathie, Physiotherapie, vielleicht Akupunktur? Und er hat gesagt, interessant, bei meinen Pferden mache ich das, wenn die was haben, aber wenn ich das habe, denke ich gar nicht dran.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen auch das Mindset. Und da sage ich, ja, da muss man einhaken und den Leuten wieder bewusst machen, dass das, was für normal, also wie du erwähnt hast, ich kann manchmal nicht schlafen, da sage ich, das ist mit 30 nicht normal. Also das, mit 30 sollte man gut schlafen können. Klar ist mal eine Nacht dabei. Aber ich habe immer wieder Patienten, die dann auch einfach, wie du so auch sagst, verschiedene Videos sich anschauen, mal gucken, ja, was sagt der, was sagt dieser. Ich muss auch sagen, ich sehe mit gewisser Sorge, wie viele, ja, ich sag mal, Wissenschaftler es gibt, die keine sind. Das heißt, die wirklich auf den sozialen Medien Dinge verbreiten, die einfach auch falsch sind. Teilweise so falsch, dass sie sogar gesundheitsschädlich sind. Gerade im Bereich auch psychologischer Tipps. Und deswegen sage ich immer, dann sollte man sich jemanden suchen, der zumindest einen medizinischen Background hat. Und ja, da haben wir große Ansprache bei den Patienten, weil wir eben die Erfahrung auf der einen Seite, aber auch natürlich gerade das medizinische Wissen haben. Und nochmal auf Vitamin D zurückzukommen, ein Klassiker. Jeder nimmt Vitamin D, jeder nimmt Magnesium und bei vielen sind die Spiegel viel zu hoch und dann kann man es auch gegensteuern. Wobei man sagen muss, dass Vitamin D oft auch zu niedrig ist und dann ist es gut, dass wir es bestimmen können.
Mhm. Ja, ich glaube, das geht halt alles nicht ohne so eine ganz persönliche Auswertung. Ne? Also man kann sich halt im Internet, gibt so Sachen, aber wo du sagst, pauschal, das passt für die meisten, du meintest, okay, grundsätzlich, vermutlich bei vielen Vitamin D, Magnesium, nicht so schlimm. Gibt es Sachen, wo du sagst, okay, die sind jetzt relativ gefahrfrei zu nehmen? Oder gibt es gar nicht?
Also wie du gesagt hast, zum Beispiel Magnesium, sage ich, wenn man viel Sport macht, sehr aktiv ist, viele Schritte am Tag runterreißt, weil man einfach viel unterwegs ist, dann kann man abends mal Magnesium nehmen. Ist völlig in Ordnung, muss man nicht unbedingt messen, wobei auf die lange Sicht das auch sinnvoll sein kann. Weil es gibt Magnesiumarten, die werden gar nicht verstoffwechselt, das heißt, die werden nicht aufgenommen ins System und die führen dann eigentlich nur dazu, dass man es einnimmt und sie gleich wieder ausscheidet.
Ja.
Bei Vitamin D ist es auch so, da kann man sich grob merken, wenn ich viel quasi mich innen aufhalte, viel arbeite, wenig in die Sonne komme und da reicht leider 2 Wochen Mallorca nicht, dann sollte man hin und wieder schon Vitamin D nehmen und gerade in der Winterzeit.
Okay, in der Winterzeit kann es also generell auch noch mal mehr Sinn machen.
Absolut.
Ich habe gleich auch noch ein paar inhaltliche Fragen für dich, so allgemeiner Natur und ganz spezifisch so Sachen. Hab gleich in der Woche ein paar meine Lieblingsdrinks hier, um dir eine Auswertung zu bekommen.
Ja, gerne.
Was steckt hinter den Inhalten, damit ich sie entweder lasse oder guten Gewissens weiter trinke oder schlechten Gewissens weiter trinke. Wir werden sehen. Aber mal kurz rausgesummt, du hast es ja schon angerissen. Eure Praxis gibt es seit mittlerweile 70 Jahren. Die wurde von deinem Großvater gegründet.
Ja, sogar Großvater und Großmutter.
Großvater und Großmutter. Dann von deinen Eltern oder von deinem Vater weitergeführt?
Von beiden Eltern weitergeführt.
Auch von beiden Eltern weitergeführt. Ja. Und jetzt hast du sie übernommen vor einigen Jahren.
Richtig, genau.
Was braucht es, damit sich eine Praxis so lange hält? Weil das ist ja, also wenige Unternehmen gibt es so lange und das ist ja auch ein Unternehmen. Wie kommt's?
Im Endeffekt braucht es, glaube ich, das, womit wir versuchen, und ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, aufzuwarten, ist Empathie und echtes Interesse daran, dem Patienten zu helfen. Und das sehe ich auch, wenn wir haben auch Kollegen, die wir anstellen, also wir haben auch Ärzte, die bei uns arbeiten und wir selektieren sehr hart. Das macht es uns auch schwer, Ärzte zu finden, weil wir sagen, wir möchten nicht, dass wenn der Patient um kurz nach 5 nach Praxisschluss ein Bedürfnis hat, dass wir sagen, ja, da ist die Notfallambulanz, schönes Leben noch, sondern dass man dann sagt, gut, ich bin erreichbar im Notfall und wenn was ist, dann kannst du mich am Abend auch nochmal kontaktieren, wir sprechen kurz und wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss dich sehen, dann kommst du halt kurz rein oder bei älteren Patienten machen wir dann auch einfach Hausbesuche.
Mhm.
Und das mögen die Patienten, das wollen die Patienten. Und das ist daraus entstanden, dass wir eigentlich immer, ich bin damit groß geworden, für mich war klar, dass wenn Weihnachten ein Patient angerufen hat, ist mein Vater kurz da vorbeigefahren, wenn das nötig war. Es war nicht oft, aber es war auch immer wieder nötig. Und dazu den Patienten eine ganz große Eigenverantwortung mitzugeben. Also die Patienten mehr zu schulen. Also ich sage immer, ich möchte mit ihnen, ich möchte ihr Gesundheitscoach sein. Ich möchte, dass sie erfolgreich sind, weil sie eine gute Gesundheit haben, weil dann bin ich erfolgreich. Mhm. Und das mögen die Patienten, das haben meine Großeltern schon so gelebt, das haben meine Eltern so gelebt und ich habe das Glück, dass ich in vielen Dingen genauso ticke und deswegen hoffentlich auf die nächsten 30 Jahre schauen kann. Also die 100 Jahre sind angepeilt.
Boah. Okay, das ist natürlich ein krasser Meilenstein dann. Also die Empathie, das persönliche Engagement, und auch diese Herangehensweise, wir warten auch von unseren Patienten, dass sie mitarbeiten. Also ich habe auch ja ein paar Hausaufgaben von dir bekommen, auch im Sinne der Diagnose und auch im Sinne dessen, okay, was wird jetzt helfen, anders ranzugehen. Auch Kai ist ja bei dir, darf ich so sagen, und der hat auch viele Sachen, die er gerade in seinem Lifestyle anpasst. Kommen größtenteils Unternehmer eigentlich zu dir oder sind es auch ganz normale Leute sozusagen?
Wir haben wirklich alles. Das heißt, wir haben von Unternehmern bis zum Lehrer, wir haben alleinerziehende Mütter, die gar nicht arbeiten können durch die Erziehung und wir haben wirklich alles querbeet und das ist auch das Schöne, weil wir dadurch unser Know-how immer weiter ausbauen können. Und man kann wirklich sagen, das kommuniziere ich so, jeder kann zu uns kommen und wir haben für jeden erstmal eine Antwort oder zumindest wissen wir, wo wir ihn hinschicken möchten, damit wir ihm helfen können. Und das führt dazu, dass manche Patienten sehr regelmäßig kommen, so wie klassische Hausarztpatienten mit ihren Blutdruckthemen etc. Und andere kommen, die einfach sagen, ich möchte fit bleiben, ich bin grundsätzlich gesund, ich komme einmal im Jahr zum Check oder alle 2 Jahre, je nachdem, wie fit man ist. Und die einfach nur sagen, das läuft genau so, wie es laufen soll. Und dadurch sind wir für jeden eigentlich ansprechbar. Ne?
Das Spannendste fand ich ja auch da, als ich zu dir gekommen bin mit dem Anliegen, mir ging es nicht gut. Also ich war mal der Fall, dass ich 3 Tage quasi flach lag oder dass sich das angebahnt hat. Aber ich hatte halt einen geschäftlichen Termin, den ich wirklich wahrnehmen wollte. Es war eine Präsentation von mehreren Leuten. Und dann habe ich die Manager-Infusion bekommen. Kannst du sagen, was die Manager-Infusion ist? Oder wie man sich das vorstellen kann?
Ja, genau. Und zwar, wir haben eben doch viele auch erfolgreiche Menschen, die einfach sagen, ich kann nicht krank sein. Ich muss morgen in den Flug kriegen, ich muss ins Meeting, ich muss. Und ich habe davon Abstand genommen. Ich war aber auch nie so zu sagen, nee, geht jetzt nicht, einfach mal Ruhe geben. Irgendwann ist es notwendig, aber manchmal kann man sowas auch einfach übertauchen. Mhm. Und daraus ist entstanden, dass wir die Leute dann sozusagen ein bisschen pushen für diesen Termin, aber immer unter Vorbehalt. Das heißt, wenn es danach das System zusammenbricht, dass sie dann auch wirklich mal 2-3 Tage Ruhe geben müssen. Mhm. Aber in dem Fall ist der Manager-Cocktail oder die Aufbauinfusion ist eigentlich so die richtige Bezeichnung, ist auf der einen Seite eine Konzentration, also eine Mischung von verschiedenen Vitaminen. Da ist als Hauptvertreter das Vitamin C, weil man weiß, dass das leistungssteigernd wirkt. Mhm. Und dann 2-3 Medikamente, die den Stoffwechsel anregen. Das ist einmal sozusagen für den Kopf, dann kann man klarer denken. Mhm. Und gleichzeitig einmal für den Stoffwechsel, das heißt Leber und Niere, unsere Hauptorgane, die für uns wichtig sind, um auch einen Infekt oder auch Müdigkeit einfach mal rauszuschleusen. Und Leber sagt man auch, der Schmerz der Leber ist so ein Leitspruch, ist die Müdigkeit. Das heißt, wenn Patienten Müdigkeit haben, gucken wir immer mit auf die Leber.
Okay, spannend. Ja, also für mich war auf jeden Fall nach einem Powernap fällig und da konnte ich aber auch gut den Termin durchziehen. War aber auch wie so prognostiziert. Um jetzt mal die Learnings so ein bisschen zu fokussieren, wir hatten vorhin das Thema schon angerissen. Stell dir mal vor, du dürftest ein Schulfach erfinden und gestalten, was Menschen von früh an beibringt, mehr Gesundheit und Lebensqualität zu haben. Was würdest du dort beibringen und was müssten Menschen da unbedingt wissen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mir da auch immer wieder Gedanken drüber mache, wie kann man echte Prävention aus unserer Praxis rausholen und in die Häuser und in die Schulen bringen. Und wenn ich ein Fach kreieren müsste, würde ich das Fach Gesundheit und Prävention nennen, ganz einfach, und regelmäßig im Curriculum integrieren. Und da würde es als allererstes darum gehen, was ist gesunde Ernährung, und zwar echte gesunde Ernährung. Weil jeder kennt die Begriffe, man muss sich ausgewogen ernähren, man soll sich umfangreich, vielseitig ernähren. Aber was das wirklich heißt, man steht dann im Bioladen oder im Einkaufs, beim Rewe und denkt, ja, was heißt das jetzt? Ausgewogen soll ich jetzt wiegen irgendwas? Mhm. Und den Kindern beizubringen, was ist gesund und was ist nicht gesund und dann auch, wie bereite ich Essen zu? Das ist ein ganz großes Thema auch bei Leuten, die viel arbeiten. Da habe ich euch beide ja auch so ein bisschen bei erwischt, ne? Also selber kochen, weil man dann wirklich die beste Qualität rausholt. Das den Kindern beizubringen. Immer weniger wird gekocht. Die ganzen Lieferservice haben Renaissance, das heißt, die explodieren, weil jeder sich nur noch nach Hause was schicken lässt. Das ist ja auch mal völlig in Ordnung. Auf die lange Bank ist das nicht gesund. Auch wenn es frisch zubereitet ist, ist es verarbeitet. Das heißt, das wäre ein Thema für die Kinder oder für die jungen Erwachsenen. Dann das Thema ganz groß Bewegung. Wir haben zwei Extreme. Wir haben die, die regelmäßig Sport machen und die gar keinen Sport machen. Und die Amerikaner haben da mal einen Begriff, den würde ich mit etablieren, das NEAT, das heißt Non-Exercise All-Day Training. Und das heißt alles an Bewegung im Alltag, die nicht Sport ist, also nicht Training. Das heißt Treppen gehen.
Stimmt, wir sind ja hier im 14. Stock genau. Und du hattest unten an der Rezeption gefragt, wie kann ich hier die Treppen gehen?
Richtig.
Wurde dir aber versagt.
Wurde mir versagt,
ja. Ja, man braucht so eine Access-Karte in jedem Stockwerk, dann wärst du nicht reingekommen.
Ja, und dann, genau, und das sind so Sachen, da sage ich meinen, das kennt man auch, aber ich sage, wie weit hast du es zur Arbeit? 3 Kilometer, fahr mit dem Fahrrad, steh die 5 Minuten früher auf oder 10. Geh die Treppe, geh zum Einkaufen nicht jedes Mal mit dem Auto, sondern trag die Sachen. Da hast du 5 Kilo, beide Seiten, ist schönes Training und einfach
Alltagsbewegung. Da habe ich mich auch dabei erwischt, vor allem, weil ich habe im Gym so eine Übung, die heißt Farmer's Carry. Man nimmt so 2 Kettlebell, also falsch verhandeln. Man hält die eigentlich neben sich wie so Einkaufstüten.
Ja.
Und dann geht man auf und unter und das ist halt so 26 Kilo pro Seite. Dann hast du da 40, 50 Kilo, trainierst gut Griff, Nacken, Core, Spannung und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ja, warte mal, ich trainiere gerade fürs Einkaufen gehen.
Ja, das ist es. Das ist im Endeffekt das. Und das würde ich den Kindern beibringen. Wie kann ich meinen Alltag gesund gestalten? Also, wenn ich sehe bei meinem Bruder, der ist Lehrer, hin und wieder bin ich in der Schule wegen gesundheitlichen Themen. Und dann sehe ich, dass morgens einfach ein Stau ist an Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Und ich weiß ja, dass das Einzugsgebiet der Stadtteil ist. Das heißt, der weiteste, der daherkommt, ist maximal 2-3 Kilometer.
Gerresheim ist nicht so groß.
Nee, ist nicht so groß. Und das ist eben das, wo ich sage, das muss nicht sein. Und ich lebe das ja meinem Kind vor. Das heißt, das Kind ist klar, wenn ich mich bewege, muss ich mit dem Auto fahren. So. Und das würde ich mit etablieren. Also was ist Alltagsgesundheit? Und dann auch aufzeigen, vor allen Dingen, warum machen wir das Ganze? Das Problem bei uns ist ja, dass wir die Quittung ja immer so spät kriegen. Das heißt, wenn ich mich 20 Jahre schlecht ernähre, ja, bin ich vielleicht übergewichtig, aber den Herzinfarkt, Diabetes, Blutdruck, das kriege ich ja leider erst, also leider, aber kriege ich ja meistens erst später. Und das ist auch psychologisch ein ganz großes Thema. Das kennt man ja aus dem Business, dass wenn man ja nicht nur sofort eine Reaktion hat, dass es dann schwerer ist, das umzusetzen.
Gibt es ein bestimmtes Alter, wo so meistens dieser Kipppunkt ist?
Ja, also man muss schon sagen, dass die Jugendjahre sehr entscheidend sind. Es gibt wenige, die, wenn sie übergewichtig in der Jugend sind, dann richtig zum Sport finden.
Was sind die Jugendjahre?
Also ich sag mal die Pubertät, also das verschiebt sich ja immer mehr nach vorne, aber sagen wir mal zwischen 13 und 17 so die Zeit. Und dann ganz spannend, wie die Eltern das vorleben, also das Elternhaus, ganz, ganz wichtig. Und das gebe ich jedem meiner Patienten mit, die sagen, und die nur dran denken, Kinder zu haben, sage ich, macht euch bewusst, ihr seid ab dann Vorbilder. Und ihr könnt euch Erziehungsratgeber durchlesen, wie ihr wollt. Das, was ihr tut, ist das, was eure Kinder jeden Tag sehen und irgendwann übernehmen. Und das gilt eben auch für gesunde Lebensstilführung.
Also einmal die Ernährung und einmal die Bewegung.
Absolut.
Also die beiden. Noch bevor ich es vergesse, mit dem Kippalter gerade, wo es umkippt, wo dann sich sehr viele Gesundheitsprobleme, die aufgeschoben waren und die man wegen Jugend tolerieren konnte, auf einmal bemerkbar machen.
Ja, okay.
Das 30, ist eher, 40, ja, 50? Ja,
schon Mitte, Ende 20.
Mitte, Ende 20.
Ja, es gibt also Daten zu, die sind, dass man grundsätzlich sagt, eigentlich so ab 26, 28 geht's bergab. Das heißt, ab dann wird der Stoffwechsel etwas langsamer. Das heißt, man braucht zum Beispiel, merkt das oft beim Sport. Man braucht irgendwie, man geht immer laufen, sag ich mal 2 Mal die Woche 10 Kilometer und dann auf einmal nimmt man zu. Man sagt, ja, ich mache 2 Mal die Woche Sport wie immer, ich habe immer mein Gewicht gehalten, sage ich, ja, jetzt geht langsam der Stoffwechsel zurück, also muss man erhöhen auf, was weiß ich, 3x7 oder 3x10, dass man sagt, okay, ich muss langsam meine Intervalle steigern. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel mit 40 seinen kleinen Bierbauch nicht so leicht wegkriegt wie mit Anfang 20. Und deswegen kann man schon eher Mitte, Ende 20. Ist leider früher, als wir glauben.
Okay, Mitte, Ende 20, so Kipppunkt, wo sich dann vieles bemerkbar macht, das man aufgeschoben hatte. Um nochmal kurz zurückzugehen im Detail auf das, was du vorhin meintest, Ernährung. Was sind denn zum Beispiel ein paar Lebensmittel, wo du sagst, bedenkenlos würde ihm wahrscheinlich den meisten Menschen gut tun, die mehr in ihre Ernährung zu etablieren? Gibt es sowas?
Also einzelne Lebensmittel, dann fällt mir eigentlich nur die Gruppe, sage ich mal, der Nüsse ein. Total unterschätzt. Also ganz oft, die meisten Leute essen sie gar nicht. Oder mal, ja, ich sag mal, dass, wenn so Studentenfutter rumsteht, da haben wir das Problem, da sind die Rosinen, die bringen wieder Zucker mit. Aber
die sind aber das Beste dran.
Ja, das stimmt wohl.
Ich habe jetzt auch so Seeberger-Packungen entdeckt, da ist Schokolade noch mit
dabei. Oh ja, genau. Dann hat man das Gefühl, man wird was Gutes tun, aber es ist leider nicht gut. Ja. Nee, aber man kann sagen, also Nüsse und dann dazu auch Samen und Saaten und Gewürze. Ganz unterschätzt. Also ich würde gerne mal so wissen, gibt es von meiner Seite leider keine Statistiken, aber könnte ich vielleicht mal nachfragen, so ein paar Patienten, die meisten haben Salz und Pfeffer, dann gibt es irgendwann noch so Rosmarin, Curry, das ist dann so, und Paprika, dann hört es aber schon, oder Chili, wenn man es scharf mag. Aber die meisten haben sehr wahrscheinlich so 30, 40 Gewürze zu Hause rumstehen, die sie mal geschenkt gekriegt haben. Das sind die besten, diese kleinen Pakete, die dann überall rumstehen.
Ja, ja. Tomatensalz.
Und, ja, und, genau, Klassiker. aber im Endeffekt, die meisten nutzen Salz, Pfeffer und dann hört es schon ziemlich schnell auf. Und Gewürze sind unglaublich gesund, wenn frisch, also Rosmarin, Thymian, die ganze Palette. Also da kann man richtig rausschöpfen und da kann man auch nicht zu viel von nehmen.
Was mir in Gedanken geblieben ist von unserer Unterhaltung, das Thema basisch versus säurelastige Ernährung.
Richtig,
und dass Gurken und Tomaten immer top sind.
Richtig.
Ja oder nein?
Doch, das stimmt. Also Gurke, da gibt es ein witziges Video auf YouTube, wo jemand, ein Jamaikaner, glaube ich, über die Gurke singt. Sehr witzig, aber er trifft den Kern ziemlich genau. Das ist das Superfood sozusagen. Mhm. Wobei ich diesen Begriff ein bisschen scheue, weil jedes Jahr gibt es ein neues Superfood.
Ja, Superfood ist ja jetzt auch wieder sehr in.
Total. Aber die Gurke ist wirklich was, da könnte ich 3, 4 Stück am Tag essen. Also ich esse auch so 1, 2 am Tag, weil sie einfach viele, viele Mineralien hat, viele Vitamine, kaum Kalorien und gleichzeitig viel Flüssigkeit, vor allen Dingen Wasser. Es besteht hauptsächlich aus Wasser, die Gurke. Mhm. Und das ist super zu verstoffwechseln und gleichzeitig, was du angesprochen hast, basisch. Also wenn man den Stoffwechsel im Blick hat und schaut, dass man leicht basisch sich ernährt, leicht basisch sich darstellt, merkt man, dass man fitter ist.
Ja, für mich war da eindrücklich, es gibt so Teststreifen, die gibt es ja in jeder Apotheke für 2 €, habe ich gemerkt.
Ja.
Wo man drauf pinkelt und dann haben die eine bestimmte Farbe und dann kannst du abgleichen, okay, welchen pH-Wert hast du quasi gerade im Körper. Und dann kann man recht schnell sehen, okay, geht es in die Säurerichtung oder in die basische Richtung.
Absolut, genau. Und das ist eigentlich auch sehr einfach, wie du es beschrieben hast. Wichtig wäre noch als kleiner Zusatz, es sollte schon über so 3, 4 Tage sein, weil immer eine Momentaufnahme die kann sehr davon abhängen, wie der Tag davor gelaufen ist. Genau. Deswegen kriegen meine Patienten auch immer die Hausaufgabe, das regelmäßig zu essen.
Genau. Okay, also Nüsse, Gurken, Tomaten, frische Kräuter.
Richtig.
Macht man in der Regel nicht viel verkehrt mit, außer wie ich darf jetzt kein Paprikagewürz mehr zu mir nehmen oder Cashews.
Richtig, genau.
Einmal abgesehen davon, abgesehen von Einzelfällen.
Richtig. Und Obst und Gemüse pauschal, wenn es eine Qualität hat, das muss man dazu sagen, kann man auch fast nichts falsch machen. Und was ich auch immer meinen Patienten gern mitgebe, wir können viel messen, aber hör auf deinen Körper. Es gibt Patienten, die sagen zu mir, wenn ich Knoblauch esse, geht es mir danach schlecht. Dann sage ich, ja, lass es einfach.
Mhm.
Klingt zwar einfach, aber wir können auch nicht immer alles medizinisch erklären. Und wenn dann der Patient das Bedürfnis hat, beziehungsweise das wahrnimmt, dass es ihm nicht gut tut, dann muss man es einfach weglassen und fertig. Und es gibt so viele andere gute Sachen.
So, ganz kurz, bevor du weiterschaust und hörst. Hättest du Bock auf mehr Tipps dieser Art in Richtung Performance-Steigerung und Gesundheitsförderung, vielleicht sogar maßgeschneidert auf dich? Dann klick auf den Link unter diesem Video bzw. auf diese Audio-Episode, um eine kurze Umfrage auszufüllen. Das ist jetzt ganz aktuell und wenn du das hier jetzt hörst, dann ist deine Meinung gefragt. Denn wir arbeiten an weiteren Inhalten mit Experten wie eben zum Beispiel Dr. Peterson daran, die Informationen dir hier zu liefern, die dich weiterbringen, die deine Gesundheit stärken und deine Performance steigern. Deswegen, da kannst du ganz unverbindlich, es gibt nichts zu kaufen, es gibt keinen Call zu buchen, einfach mal ein paar Fragen beantworten kannst, von mir aus auch komplett anonym, um mit uns zu teilen, wo du gerade Baustellen hast, wo du wachsen möchtest in deiner Gesundheit, was du vielleicht schon ausprobiert hast. Und so können wir eben rausfinden, wie wir dich dort unterstützen können. Zum Beispiel mit zusätzlichen Inhalten in diese Richtung, eben mit Dr. Peterson. Klick dafür jetzt auf den Link. Das Ganze dauert 1, 2 Minuten, ist super schnell gemacht. Und wir machen jetzt weiter mit der Episode. Ich will dir noch ein paar allgemeingültige Regeln entlocken, auch wenn ihr als Praxis und auch in unserer Zusammenarbeit so das Individualisierte so mega hilfreich war. Aber wir arbeiten ja viel mit Leuten, die in die Selbstständigkeit starten. Das heißt, die haben dann auch eine erhöhte Belastung, dadurch, dass sie was Neues lernen, dass sie den Mut zusammensammeln müssen, fremde Leute anzusprechen, dass sie eine neue Fähigkeit einsetzen und so weiter. Und das kostet ja auch alles Energie und Fokus. Und manchmal auch Fokus nach der Arbeit am Abend oder vielleicht früher in der Früh oder in der Mittagspause. Was sind so Dinge, die jemand so als, ich sag jetzt mal, natürliche Hilfsmittel zur Verfügung hat, jenseits vielleicht von einfach mehr Kaffee reinkippen oder ein Red Bull
ja.
oder Nikotin, um Fokus und Präsenz und Energie zu steigern.
Klar, da haben wir auch, genau, da haben wir auch ein paar Tipps, sage ich mal, ein paar allgemeine. Als erstes möchte ich sagen, und zwar, wir versuchen immer alles in Kategorien zu setzen. Das heißt, wir sagen, das ist meine Arbeit, das ist meine Gesundheit, das ist meine Familie. Und das ist auch erstmal gut, um Klarheit zu kriegen. Aber dann muss man sagen, es bedingt sich alles gegenseitig. Und deswegen gerade das Thema, wir beraten auch Unternehmen in Gesundheitsfragen. Auch als Einzelunternehmer kann man oder sollte man gerade die Gesundheit in den Fokus rücken. Das heißt zu sagen, in dem Fall präventiv, ich plane jetzt 2 Jahre Vollgas, ich muss ein Unternehmen oder ich möchte ein Unternehmen aufbauen, dann sollte man von vornherein die Gesundheit mit berücksichtigen. Und da jetzt die Frage ganz konkret, was kann man tun? Das allererste ist, ich breche das manchmal ganz gern runter, wo kommen wir her? Wir kommen daher, dass wir uns bewegt haben viel. Wir haben uns von dem ernährt, was gerade wächst.
So anthropologisch, menschheitsgeschichtlich.
Richtig, genau, okay. Entschuldigung, genau. Also sagen wir mal Neandertaler. Das ist leicht, ist hier um die Ecke
groß geworden. Hier um die Ecke, genau.
Genau. Dann ausreichend trinken, und zwar nur Wasser. Wir hatten nichts anderes zur Verfügung. Alles andere, Saft etc. ist alles nice to have, aber brauchen wir nicht. Das gleiche gilt für Cola, Kaffee, Energy Drinks, die ganze Palette. Man kennt es ja, man greift darauf zurück, um sich kurzfristig zu pushen, aber auf die lange Bank zahlt man da auch dann die Quittung. Das heißt, im Endeffekt, das ist das die absolute Basis. Ausreichend Bewegung. Und ich kenne die Argumente. Man sagt, ja, boah, 14-Stunden-Tag, ich muss Gas geben. Sage ich, ja, dann mach einen 15-Stunden-Tag drauf und geh eine Stunde zumindest spazieren im Wald. Und das geht. Das geht. Ich selber arbeite auch viel, aber es geht. Und wenn man das von vornherein berücksichtigt und seinen ganzen Businessplan auch mit die Gesundheit integriert, dann ist das allererste die Bewegung. Und zwar jeden Tag bewegen.
Also wenn man seine Woche plant mit all den Terminen, all den neuen Agendas, mit der Arbeit, dann auch bewusst Zeit für die Bewegung zu machen.
Absolut. Und das sehe ich ganz häufig, dass Leute dann ihre Businesspläne haben, ihre ganzen Meetings und so. Und ich sage, hey, da ist eine Lücke. Plane dir ein, jeden Montag 9 Uhr Stunde Walk oder Joggen oder was auch immer man gerne tut.
Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat den größten Kosten-Nutzen, größten Bang for the Buck
in Sachen Bewegung? Ja, im Endeffekt ist es so, für den Körper am schonsten ist eigentlich Fahrradfahren. Weil Joggen ist für die Gelenke, wenn man das nicht kann, auf der einen Seite oder übergewichtig ist, nicht gut. Fahrrad geht immer, wenn das Fahrrad gut eingestellt ist.
Okay, Fahrrad geht immer und da kommst du so ein bisschen ins Atmen, ein bisschen Herzpunkt.
Und ich habe dann Patienten, die sagen, ich muss dabei aber einen Podcast hören, sage ich, kein Problem. Home Trainer draufsetzen, eine halbe Stunde drauf rumtreten, dabei hören, kein Problem. Also das ist ganz wichtig, Bewegung in den Businessplan mit integrieren. Das nächste ist Zeit fürs Essen. Wird ganz oft vergessen, war bei euch ja so ein bisschen Thema auch.
Ja, ja.
Das heißt, ich kenne das ja, man fühlt sich ja auch dann gut, man arbeitet die Mittagspause durch und hat das Gefühl, boah, heute habe ich ja, richtig Gas gegeben.
Irgendwie so dieses Nicht-Essen, das hat schon was, ich sag jetzt mal, Perverses, aber auch irgendwas, was sich, also so im Sinne von, man fühlt sich dadurch irgendwie bestärkt. Vielleicht aber auch nur eine Ego-Sache von wegen, ich bin Hardcore.
Richtig.
Was denkst du, was es ist?
Genau das ist es eigentlich. Ah, okay. Es sind ja meistens junge Leute sozusagen, wir haben natürlich auch die Eltern, aber die haben schon dann so ihre Erfahrung gemacht, aber ich kenne das ja, ich fühle mich auch gut, wenn ich 60 Stunden gearbeitet habe und sagen kann, und kann das auch noch erzählen. Mhm. Dann,
boah, ganzen Tag so, nichts boah, gegessen.
Ich habe nichts gegessen und dann übertreibt man auch, obwohl man zwischendurch ein paar Nüsse gegessen hat, sagt, gar nichts gegessen, nichts getrunken, war nicht auf Toilette und dann denkt man so, boah, jetzt bin ich richtig gut. Das ist auch mal in Ordnung für den Tag, aber wenn das dann irgendwann zur Routine wird und man das verlernt, dann geht es irgendwann an die Substanz. Und das ist am Anfang schleichend, weil man doch recht viel kompensiert. Das ist immer wieder beeindruckend, was der Körper kompensiert. Aber eben deswegen der Tipp, wenn man dafür Zeit hat oder wenn man das, man sollte Zeit dafür haben eigentlich, Essenspausen einplanen. Und dann sage ich auch immer, wenn man isst, dann isst man. Fertig. Da gibt es so ein altes Mönchsprechwort, der sagt, wenn ich esse, esse ich, wenn ich bete, bete ich, wenn ich schlafe, schlafe ich. Und das hat eigentlich eine ziemlich große Wahrheit. Das heißt,
also ich finde es extrem angenehm. Nach einem langen Tag, ganzen Tag nichts gegessen, richtig durchgezogen. Und dann habe ich was zu essen und ich schaue währenddessen mir was an.
Ja, bitte nicht.
Warum?
Weil, und das gibt es auch klare Studienlage zu, dass wenn ich mich ablenken lasse, und das kann auch ein Gespräch sein, muss nicht immer Medien sein, die Verdauung anders ist. Und zwar, wir verdauen schlechter einfach. Und es ist interessant, wie man durch bewusste Ernährung, also bewusstes Essen, die Verdauung verbessern kann. Als Beispiel, wenn ich bewusst kaue und auch genug kaue, nicht schlinge, dann wird viel mehr Verdauungssekret im Mund schon produziert, was dann im Magen weniger Säure produziert, wodurch ich weniger Sodbrennen habe. Das heißt, nur durch besseres Essen kann ich auf einmal Medikamente wegtun, die mir vorher meine Säure blocken mussten. Und deswegen, wenn man isst, sollte man sich da sehr darauf konzentrieren, weil eben das ganze System dann besser funktioniert. Und das ist der Hintergrund. Und auch hier wieder, wenn man das mal macht, kein Problem. Aber die meisten sind ja nur am Handy oder am Laptop oder wo auch immer, während sie essen. Und das ist nicht gut.
Ja, kann ich nachvollziehen. Eine andere Sache, die ich mir schon häufig gefragt habe, wie wichtig ist Frühstück wirklich? Also ich weiß noch so vor der in der Schulzeit, da meine Mutter sehr erpicht darauf, so du musst meine Cornflakes, muss ich mir reinziehen. Ja. Auch wenn ich nicht Lust hatte, sie war wichtig für den Tag. Jetzt frühstücke ich nicht meistens. Wie wichtig ist das? Oder ist es tatsächlich einfach eine Geschmacksfrage?
Ja, es ist eigentlich so ein bisschen eine Vorliebenfrage. Es gibt da viele Daten zu, wann man am besten wie verstoffwechselt. Aber ich versuche das immer ein bisschen einfacher runterzubrechen und auch an die Realität anzupassen. Das bedeutet, wenn man sagt, nee, morgens, ich brauche einfach kein Frühstück. Mir ist dann vielleicht sogar ein bisschen übel, wenn ich was esse. Aber so mittags, da merke ich, wenn man dann diese Mittags- und Abendmahlzeit gut plant und eine gute Qualität hat, dann ist das völlig in Ordnung. Was schlecht ist, wenn man Frühstück weglässt, mittags sich schnell irgendwie, ich sag mal, eine Pizza reinschiebt und abends dann richtig auftischt, wenn man Hunger hat und dann mit vollem Bauch ins Bett geht. Das ist natürlich die schlimmste Konstellation.
Also so ein bisschen Zeitraum muss vorm Schlafengehen sein.
Ja,
das gibt es da eine bestimmte Zeitmenge?
Ja, also ich sag schon eigentlich, wenn man sagt, Beispiel so 2 Stunden, also wenn man so, wann auch immer ins Bett geht, 11 Uhr, dann sollte man nach 9 eigentlich nicht mehr groß was essen. Genau.
Okay. Ja, habe ich auch gestern gemerkt.
Es geht schnell.
Wir werden ein Webinar ein bisschen spät und dann.
Ja, das ist ganz genau. Mal. Aber so grundsätzlich da nochmal an die Leute, die ja, motiviert sind, Bock haben, was aufzubauen, plant es einfach mit ein, eure Gesundheit. Und ihr werdet merken, im Endeffekt, jeder Einzelne wird merken, dass er da einfach mit erfolgreicher ist. Weil man muss, wenn man es dann aufgebaut hat, das Ganze auch noch verwalten. Und das geht meistens ein bisschen länger. Im Idealfall über viele Jahre.
Genau, über mehrere Generationen vielleicht.
Im Idealfall über mehrere Generationen. Und wenn man da fit ist, hat man mehr von seiner Familie, man hat mehr von seinen Kindern, man hat mehr von seiner Rente. Es macht einfach mehr Spaß.
Eine letzte inhaltlich fokussierte Frage. Gibt es eine Sache, wo du sagst, die meisten kommen bei dir in die Praxis und die haben ein grundlegendes Missverständnis zu diesem einen Thema? Es könnte sein zum Beispiel Schlaf, dass sie denken, es braucht viel oder es braucht wenig. Das könnte eben das Thema Trinken sein, ist doch nicht so wild, oder das Thema Essen. Vielleicht was wir noch nicht so angesprochen haben, was häufig missverstanden, missgehandelt wird.
Ja, also du hast eigentlich schon die wichtigsten angesprochen. Interessant ist, dass in der letzten Zeit das mit der Trinkmenge eigentlich den meisten klar ist. Das ist gar nicht mehr so Thema. Was sie dann trinken, ist wiederum was anderes, aber das hatten wir am Anfang. Schlaf ist ein ganz spannendes Thema. Da ranken sich viele Mythen drum. Schlafstörung ist aber sehr häufig. Und es wird sehr häufig auch einfach hingenommen. Also im Sinne von, ja, ist ja normal, dass man nicht schläft oder dreimal nachts aufwacht. Nee, ist es nicht. Also eigentlich. Und was auch interessant ist, diese Menge an Schlaf ist nicht entscheidend, sondern ich stelle immer eine entscheidende Frage, ist der Schlaf erholsam? Und ob man 5 Stunden braucht oder 9 Stunden braucht, das weiß man eigentlich. Das kriegt man recht schnell raus. Aber da wird ganz oft gesagt, ja, man muss 7 bis 9 Stunden schlafen. Nee, so pauschal kann man das nicht sagen.
Zum Beispiel mit dem Durchschlafen. Ich habe das sehr regelmäßig, dass ich nachts aufwache. Also einfach mal mehr, mal weniger. Was sind da Hintergründe davon, wenn jemand das auch hat bei sich?
Genau, da muss man einmal schauen, ist grundsätzlich die Schlafqualität gut? Also wenn du sagst, okay, morgens bin ich aber trotzdem erholt, dann kann man das schon mal erstmal relativieren.
Okay.
Weil das gibt es. Wir schlafen mal mehr oder weniger tief. Und das sind diese REM-Schlafphasen, das kennt man alles. Und wir sind auch leichter erweckbar. Jeder kennt das, man wacht morgens auf und ist wie gerädert vom Wecker. Das ist meistens, wenn man absolut in der Tiefschlafphase war. Und dass man dann nachts mal wach wird. Interessant ist auch, im Schlaflabor hat sich gezeigt, dass die Leute wahrnehmen, dass sie wach sind, aber der Körper schläft. Das heißt, die haben die Augen offen, aber der ganze Körper ist noch voll im Schlafmodus.
Wenn dann andersrum gedacht.
Genau, und andersrum. Genau, dass Leute wach sind mehrmals nachts und das gar nicht wissen, weil sie einfach sozusagen im Schlaf verhaftet sind, was gut ist. Und deswegen kann das ganz normal sein, nachts wach zu werden. Es kann aber auch ein Problem sein. Es gibt so eine Art Organuhr, sagt man. Das zum Beispiel alles zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist eine Leberzeit. Das sieht man recht häufig zum Beispiel bei Patienten, die ein bisschen mehr Alkohol trinken oder die abends viel Alkohol trinken und dann nachts trotzdem aufwachen. Ne? Dann ist es so gegen 3, 4 Uhr, das ist Leberstoffwechsel. So. Und
das weckt einen auf.
Das weckt dann auf, genau. Man wird einem warm auch, man hat dann so Hitzewallungen, das kann man, man kennt das vom Alkohol, dieses komische Schwitzen, ich kenne das natürlich nicht, aber das ist, weil der Stoffwechsel halt, vor allem die Leber versucht, krampfhaft den Mist rauszukriegen, genau. Und deswegen zum Schlaf, das ist wirklich, da gehen wir auch immer sehr ins Detail, wenn das Thema ist, weil das sehr individuell auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite aber auch ja, viele Mythen sich darum ranken, was beim Schlaf richtig und falsch ist.
Okay, dann gerne also zum Abschluss ein paar Quickfire-Fragen. Also ich habe zwei Drinks hier, da habe ich so, möchte ich mal sehen, was du davon denkst. Thema Alkohol hast du gerade angesprochen.
Ja.
Was ist der beste Alkohol? Oder, ich sage jetzt mal, der am wenigsten gesundheitsschädlichste Alkohol? Oder was ist die beste Art und Weise, wenn man dann mal abends unterwegs ist oder sich das gönnen möchte, wenn schon denn schon Basis, wie denn dann am besten?
Also natürlich einen Arzt zu fragen, ob Alkohol welcher am besten ist, nein, aber
sagen wir ein Bier, genau. Alkopops, Wein, Tequila, Wodka.
Richtig, genau, also die ganze Palette, was man pauschal sagen kann, ist immer, und das weiß man ja grundsätzlich, die Dosis macht das Gift, das heißt, wenn man sagt, ich liebe Bier dann und möchte sich was gönnen, dann soll man das auch tun, dann muss man nicht extra Wein trinken, nur weil es ein bisschen weniger Kalorien hat. Also grundsätzlich kann man sagen, Alkohol per se ist erstmal für den Stoffwechsel eine Belastung. Und dann ist aber schon nicht so unwichtig, wenn da zum Beispiel so Alkopops, viel Zucker noch drin ist, dann tut man sich halt doppelt was Schlechtes. Und wenn man aber mal ein Bier trinkt, wo sozusagen, wir haben in Deutschland das Reinheitsgebot, quasi nicht viel extra drin ist, dann ist das völlig in Ordnung.
Also deutsches Bier.
Ja, oder ne, es gibt schlimmeres
tschechisches Bier.
Ja, diese ganzen süß gesüßten Biere, also ja, die ganze Mischung, was es da so gibt, das ist halt oft purer Zucker oder noch schlimmer, irgendwelche Haltbarkeitsstoffe drin, die sind halt wirklich gesundheitsschädlich. Und wenn man hin und wieder mal ein Glas Wein trinkt, spricht da auch überhaupt nichts gegen. Aber pauschal jetzt, welcher Alkohol besser oder schlechter ist, was man schon sagen kann, reiner Alkohol ist oft besser als mit irgendwas gepanscht. So.
Okay, also wenn man also
dann Whisky oder was man immer halt mag.
Ja, also wenn dann möglichst wenig vermischt mit zuckerhaltigen Sachen.
Genau.
Und natürlich auch deine Moderation.
Ja, Moderation ist das A und O.
Okay, ich habe zwei Energy Drinks, kann man hier sagen. Von einer Marke, die ist relativ neu, kennt man jetzt nicht großartig, Big ja. Day. Aber ich mag, also mein bisheriger Eindruck war, dass es recht wenig Quatsch drin ist.
Okay, ja, schau mal.
Bin gespannt, was du sagst. Dazu, du siehst ja die Inhalte auf der Rückseite, ist jetzt so auf Englisch,
ja, habe ich nicht. Genau.
Ist ja am
das
Ende
sind aber zwei Geschmacksrichtungen sehr wahrscheinlich.
Das sind zwei verschiedene. Das ist jetzt einfach die normale Variante.
Genau, also ich werde das
oft. Was siehst du dort und was interpretierst du da rein?
Genau, ich werde das oft gefragt. Ich schaue auch selber privat immer wieder. Ich finde das auch spannend, was es alles gibt. Und hier ist erstmal springend ins Auge, dass sie quasi pauschal schon sagen, no sugar, no sweetener. Das heißt, da ist im Endeffekt schon gleich pauschal gesagt, kein Zucker. Bin mal gespannt, ob das wirklich so ist, weil Zucker auszuweisen ist eine hohe Wissenschaft auf Etiketten, weil Zucker nicht immer gleich Zucker ist. Und dann schaue ich als nächstes in die Ingredients und da haben wir im Endeffekt ja, Wasser als Basis und da muss ich einmal schnell lesen, was sie denn noch so haben. Genau, viele Mineralien, Magnesium, Laktat, Sodium, also Sodiumchlorid, Natriumchlorid, Koffein, Calcium und Gluconate. Gluconate ist übrigens eine Glukoseabwandlung, das ist quasi Zucker.
Ja, also, haben sie uns wieder erwischt.
Ja, schmeckt sehr wahrscheinlich auch gewiss süß, also es wird nicht salzig schmecken, aber nicht so intensiv wie eine Cola oder ähnliches.
Ja, ist relativ.
Genau, und dann schaut man immer auf den Energiegehalt.
Also die Kalorienanzahl.
Ja, genau, Kalorienanzahl ist recht gering. Ist auch Watermelon, das ist ja so ein bisschen auch als das gesunde Food sozusagen, Superfood, weil wenig Kalorien. Aber hier, da haben wir es schon. Und das ist spannend. Wir haben Salz, 28,7 Gramm. Und da haben wir schon, das ist schon mal gar nicht gut. Salz ist ein Geschmacksträger.
Es ist als Elektrolyt dann aber nicht smart sowas?
Nee, Salz ist im Idealfall viel zu viel in unserer Ernährung. Und Salz sollte man eigentlich meiden primär. Also meiden im Sinne von reduziert zu sich nehmen. Man hat die Vermutung, dass unser Salzkonsum dafür verantwortlich ist, dass so viele Leute Bluthochdruck haben. Mhm. Und da verdichten sich auch die Studien. Und ich empfehle Patienten, die Bluthochdruck haben, Salz auf unter 5 Gramm pro Tag zu reduzieren. Und man sieht,
das ist recht wenig, oder?
Ja, das ist nicht so viel, wenn man mal solche Inhaltsstoffe sieht. Aber bis dahin ist eigentlich erstmal nur so das Salz, wo ich sage, das ist nicht ideal. Und dann ist spannend, die haben eine ganze Palette an Mineralien mit drin. Und da ist die Frage immer, wie stabil die sind da drin. Also das muss ja irgendwie miteinander kommunizieren.
Was heißt stabil?
Ja, wie haben sie das da reingekriegt? Das heißt, reagieren die miteinander? Oder weil ausgeschrieben ist es und werden die überhaupt verstoffwechselt? Grundsätzlich kann man pauschal sagen, was du auch eben gesagt hast, es ist nichts ganz Dramatisches dabei, kann man echt sagen. Aber es ist nicht Wasser.
Es ist nicht Wasser.
Es ist nicht Wasser.
Das jedenfalls nicht. Also es ist quasi das nächstbeste zu Wasser, nehme ich für mich mit. Dann darf ich halt kein anderes Salz mehr großartig reinziehen.
Also was ich immer versuche, meinen Patienten zu vermitteln, ist zu sagen, Wasser, Punkt. Und alles andere ist wie Süßigkeiten. Mhm. Auch Bier oder eben Cola oder solche Geschichten. Wenn man das mag, kann man das ein, zweimal die Woche trinken, völlig fein. Aber wenn man jeden Tag 3-4 Dosen, dann ist es nicht mehr gut.
Verstanden.
Dazu das Ganze natürlich in Aluminium verpackt, da weiß man ja mittlerweile auch.
Auch kritisch wahrscheinlich.
Ja, in der Summe. Ne? Also jetzt eine Dose nicht, aber wir haben halt sehr viele Dinge in Aluminium verpackt und dadurch steigt auch oft, wir messen das teilweise bei Patienten auch, wo wir einen Verdacht haben und die haben erhöhte Aluminiumwerte dann.
Hier habe ich jetzt was Zweites dabei, wo du wahrscheinlich mehr auszusetzen haben wirst.
Bin ich gespannt.
Das ist die Pre-Workout-Version.
Ah, okay.
Also die schmeckt auch auf jeden Fall unterhaltsamer, auch wenn hier Zero Sugar und Zero Calories draufsteht.
Ja.
Aber da ist auf jeden Fall ein Inhaltsstoff dabei, den du nicht gut findest, weiß ich.
Da bin ich mal
der auch in anderen Dingen vorkommt. Insofern, ich glaube, ob man Big Day trinkt oder nicht, kann man davon ein paar Learnings für sich mitziehen für seine Getränke.
Das alles ist dieselbe Marke und die schreiben einmal Zero Zucker und einmal No Sugar. Ich weiß nicht, ob das, was da so marketingstrategisch hinter steckt. Das ist wahrscheinlich, weil der Begriff schon vorgefertigt ist, Carbonat. Ja, also im Endeffekt, was da drin sind, sind die Aminosäuren, die essentiellen, die haben sie mit aufgeführt. Dann Betain, Taurin, ja, da haben wir schon.
Was ist mit Taurin los? Also in der Schulzeit war das immer der Witz, dass das Urin von Stieren sei.
Ja, genau.
Ist es?
Nein, ist es nicht. Taurus ist ja der Stier, daher kommt das.
Mhm.
Taurin, das kommt ja von Red Bull im Endeffekt. Jeder kennt Red Bull und da ist Taurin und das wurde ganz oft als der Wachmacher und dann wurde es total verteufelt, weil es halt zum Teil krebserregend sein kann in bestimmten Konstellationen. Und grundsätzlich kann man hier einfach sagen, man braucht es nicht und wenn man es in großen Mengen zu sich nimmt, ist es gesundheitsschädlich. Und deswegen sage ich immer, einfach weglassen. Und man kann sich echt auf andere Weise dopen. Auch vorm Sport. Man muss nicht.
Was ist dein Favorite Doping vorm Sport?
Also vorm Sport, was ich immer mache. Das sowieso. Nee, also ich trinke vorm Sport eine Stunde vorher ungefähr einen halben Liter Wasser, dass man gut hydriert reingeht. Das vergessen viele. Währenddessen ist fein, aber da rennt man sozusagen der Flüssigkeit hinterher.
Mhm.
Und dann gibt es so Natriumbicarbonat, also Basentabletten vorher, um die Säuren rauszupuffern. Damit ist man leistungsfähiger.
Natriumbicarbonat.
Genau, das ist Basenverbindung, genau.
Also ist das Pulver, das auch im, ist nicht Natron.
Doch, quasi.
Natron.
Ja, Natron.
Das, was zum man Beispiel, bei DM
kriegt. Diese grünen Packen, die sind ja auch schon uralt, die gibt es ja auch schon ewig. Kriegt man auch viel mit sauber, mit Natron übrigens. Also hygienisch sauber. genau, was wir hier noch haben, ist Koffein und dann Kalium auch mit drin. Und Kalium ist in hohen Mengen, kann das Herzrhythmusstörungen machen. Man kennt das manchmal, wenn man so Red Bull oder andere Energy-Drinks, dass man so Herzrasen kriegt. Da ist Taurin und Kalium das Problem.
Genau. Ich dachte, das ist so der Witz.
Das nee, das Herzrasen ist eigentlich nicht so ideal.
Okay, verstehe.
Genau. Und sonst, wir haben hier witzigerweise alle möglichen Vitamine drin, teilweise mit 100%. Das heißt, an dem Tag sollte ich eigentlich nicht anderes. Also zwei davon wäre zu viel. Genau. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich die Variante
die
mit Wassermelone eher wählen.
Okay.
Genau.
Es ist deins.
Mal schauen, dann probiere ich mal.
Sehr gut. Abschließende Frage, da hast du gesagt, okay, jetzt auf die nächsten 30 Jahre mit eurer Praxis quasi. Gibt es Sachen, die bei dir gerade in Planung sind, Dinge, auf die du hinblickst, an denen du arbeitest? Was entwickelt sich bei dir weiter?
Ja, einige Sachen. Witzigerweise auch, als ich euch kennengelernt habe, erstmal quasi als Patienten, hat mich das so ein bisschen inspiriert auch nochmal, weil ich finde, ihr habt echt einen guten Spirit und den gibt ihr ja auch wirklich gut weiter. Und dahin habe ich dann gedacht, ja, man muss als Arzt nicht nur seine Arztsachen machen. Man kann auch einfach mal schauen, was geht sonst so. Das heißt, auf der einen Seite arbeite ich gerade daran, wir haben sozusagen auf der einen Seite so Nahrungsergänzungsmittel mitentwickelt, wo wir wissen, da ist die Qualität gut. Das will ich weiter vorantreiben, weil ich weiß, dass das den Leuten hilft. Und dann aber auch immer zu sagen, nur wenn ihr eure Werte gemessen habt, nicht einfach nehmen. Das ist in der ganzen Kommunikation auch so. Das Produkt ist auch nach uns benannt, damit da klar ist, das ist quasi Dr. Peterson und nicht irgendwie noch ein neuer Player auf dem Markt. Das ist das eine Projekt, was gerade schon anläuft. Das andere ist das, was wir eben kurz angesprochen haben. Ich möchte Gesundheitsförderung in Schulen etablieren. Ist auch eben kurz gefallen. Mein Bruder ist Lehrer. Wir arbeiten gerade an einem Konzept, wo ich echt interessiert bin, das weiterzutreiben, vielleicht sogar mit dem Bildungsminister zusammenzuarbeiten hier in Nordrhein-Westfalen, um da mal wirklich echte Prävention in die Schulen zu bringen und nicht einmal mehr Unterricht, Sportunterricht im Jahr, sondern wirklich echte Prävention. Und dann ist es so, dass ich die Praxis, die ich übernommen habe von meinen Eltern, die haben sehr lokal, sehr erfolgreich gearbeitet, haben das aber nie, so wie wir das heute machen, einfach mal mit anderen besprochen, sodass auch Leute dazu Zugang haben, die nicht direkt in Gerresheim wohnen. Wir haben zwar viele Patienten, die extra herkommen, aber immer mit viel Aufwand verbunden, weil sie das sich hier gut betreut fühlen. Und da arbeite ich oder habe ich so ein paar Ideen entwickelt, zu sagen, wie kann man ja, den Content, den Inhalte, die wir vermitteln, klar runterbrechen, so wie du es auch gerade versucht hast, sozusagen, und immer wieder angesprochen hast, damit man Leuten so ein paar Messages mitgeben kann, die auch Hand und Fuß haben. Und da schwirren so ein paar Ideen durch den Raum, da vielleicht so eine Art, ich sag mal, Online-Akademie oder abrufbare Dinge zu machen, wo man dann wirklich den Leuten auch was an die Hand geben kann. Und natürlich den Standort zu stärken, vielleicht irgendwann mal eine zweite Praxis Dr. Peterson aufzumachen. Ich habe da schon einen Kollegen, der Interesse hat, das in Köln zu machen, um einfach den Leuten Zugang zu Salutogenese und Salutomed zu verschaffen, weil ich sehe, dass wir da wirklich sehr gefragt sind.
Ja, absolut. Dann sieht man bald mehr von dir und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
So, das war's für das Interview mit Dr. Peterson. Nochmal Erinnerung, wenn du Bock auf mehr Inhalte in diese Richtung hast und vielleicht sogar Informationen, die auf deine persönliche Situation maßgeschneidert sind in Bezug auf Gesundheitsförderung und Performance-Steigerung, dann klick auf den Link, den du unter dieser Episode bzw. in den Shownotes hier findest. Dort kannst du mir anonym und ganz kurz angebunden Rückmeldung geben zu Dingen, die dich gerade beschäftigen. Zum Beispiel, wo du gerade an deiner Gesundheit arbeitest, wo du vielleicht ein paar, ja, Themen gerade hast und was du schon probiert hast, sodass wir eben maßgeschneiderte, individualisierte Inhalte mit Dr. Peterson zum Beispiel für dich erstellen können. Ich weiß, dass Gesundheitsfokus und Performanceoptimierung in meinem Leben eine große, hilfreiche Rolle gespielt hat und ich glaube, du bist auch schon ein bisschen neugierig darauf, mehr zu erfahren, wenn du die Episode bis hierhin gehört hast. Insofern klick jetzt auf die Shownotes bzw. auf den Link unter diesem Video. Füll das kurze Formular aus, dauert vielleicht ein, zwei Minuten, kann komplett anonym sein, es gibt nichts zu kaufen, es gibt kein Call zu buchen oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir mehr Inhalte in diese Richtung erstellen. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, dann jetzt einmal eintragen und dann freue ich mich drauf, deine Antworten zu lesen und dir eben mehr in die Richtung liefern zu können.